Und zu Hause wurde später über Politik diskutiert und die Meinung von Marie und auch ihrer Schwester wurden von Vater und Bruder ernst genommen. Und das ist selbst in der Sozialdemokratie noch sehr lange nicht selbstverständlich gewesen. Antifeminismus ist in der SPD bis in den 1890er Jahren zu finden. Und zwar auch nicht selten. Ihr Bruder kommt, nachdem er als Soldat in den Krieg ziehen musste, als Sozialdemokrat zurück und steckt damit nicht nur Marie Juchacz an, sondern auch ihre Schwester Elisabeth.
In dieser Folge von Geschichte Europas spreche ich mit Laura Baumgarten über Marie Juchacz. Laura betreibt den Podcast, Blog und Instagram-Account Frau Abgeordnete, in dem sie über bekannte und weniger bekannte Parlamentarierinnen informiert. Heute sprechen wir über eine ganz besondere Abgeordnete. Marie Juchacz war 1919 als Mitglied der Nationalversammlung nach dem Ende des Weltkriegs und der darauf folgenden Revolution die erste Frau, die in einem gesamtdeutschen, frei gewählten Parlament eine Rede hielt. Und nicht nur das, sie ist auch Mitgründerin der heute noch bestehenden Arbeiterwohlfahrt und führte insgesamt ein sehr spannendes, wechselhaftes und interessantes Leben, über das Laura euch ausführlich berichten wird. Ich freue mich über eure Kommentare zum Podcast, über am besten 5 Sterne auf den einschlägigen Plattformen und über eure Unterstützung auf PayPal und Steady. Laura war schon einmal zu Gast, nämlich im Get Together Ende 2023, aus dem heraus auch die Idee zu dieser Folge entstand. Aber da sie hier ihre erste Solo-Folge als Expertin bei mir bestreitet, stellt sie sich zunächst einmal vor und schildert ihren Weg zur Beschäftigung mit Frauen in Parlamenten. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Aufnahme aus dem Juli 2024.
Mein Name ist Laura Baumgarten. Ich habe im Bachelor Geschichte und Politik studiert in Halle an der Saale und studiere da auch gerade noch im Master Geschichte. Und ja, beschäftige mich eigentlich seit meiner Bachelorarbeit mit den Parlamentarierinnen aus dem Reichstag. Ich finde das super spannend, nicht nur, dass es die ersten Frauen waren, die eigentlich ohne Vorbilder Parlament angefangen haben, die sich ihre eigenen Wege erarbeiten mussten und auch ihre eigenen Connections irgendwie finden mussten, und schreibe darüber jetzt quasi auch noch meine Masterarbeit. Marie Juchacz ist eben eigentlich heute eine der bekanntesten Parlamentarierinnen der Zeit, die die erste Rede im Reichstag gehalten hat und neben den anderen 110 Frauen, die zwischen 1919 und 1933 im Reichstag saßen, ist sie eben eine, auch mit der Biografie am spannendsten sich anzuschauenden Frauen. Genau, ansonsten findet man mich auf Instagram als Frau Abgeordnete, wo ich eben über die 111 Frauen aus dem Reichstag berichte und erzähle und auch über, also biografisch als auch über ihre politischen Tätigkeiten, aber darüber hinaus auch über die Frauen, die da während der Weimarer Republik im Reichstag saßen oder in den 20er Jahren in einem anderen Land im Parlament saßen.
Jetzt hast du schon gesagt, 111 Abgeordnete Frauen. Wir haben uns heute eine rausgesucht, und bevor wir tiefer in die Biografie einsteigen, warum ist sie eine der wichtigsten?
Na, Marie Juchacz hat die erste Rede gehalten im Parlament. Also sie war nicht die erste Rednerin im Parlament überhaupt, aber sie war eben die erste Rednerin, die in der Nationalversammlung gesprochen hat, also in dem höchsten deutschen Parlament. Die erste Rednerin war Marianne Weber im badischen Parlament. Bereits am 15. Januar, und Juchacz hat am 19. Februar dann eben in der Nationalversammlung gesprochen. Das ist die Rede, die dann eben auch in der Presse weitgehend als die erste Frauenrede bezeichnet wurde. Ich habe mich da in der Podcast-Folge mal ein bisschen ausführlicher mit beschäftigt, mit der Frage, warum wird eigentlich Juchacz heute als erste Rednerin bezeichnet und nicht Marianne Weber? Übrigens die Ehefrau von Max Weber, nebenbei erwähnt. Und Marie Juchacz ist eben nicht nur von der SPD-Presse dann als erste Rednerin in den nächsten Jahren aufgebaut worden, es ist immer wieder erwähnt worden, sondern interessanterweise auch von den Blättern anderer Frauenbewegungen, also von der katholischen Frauenbewegung, von der bürgerlichen Frauenbewegung, von der evangelischen Frauenbewegung erwähnt worden als erste Rednerin. Also sie hatte unter den Frauen im Parlament parteiübergreifend durchaus eine wichtige Rolle gehabt. Und es wird später eine Erinnerungsmedaille geben an die Arbeit an der Nationalversammlung, eine Erinnerungsstück sozusagen, die die Parlamentarier erhalten im Juli 1920. Und für die darauf abgebildete Germania saß dann eben auch Marie Juchacz-Modell. Also ihre Wichtigkeit ist zeitgenössisch da als erste Rednerin dort auch eben weit anerkannt worden.
Nach dieser Einordnung steigen wir also in die Biografie ein. Wo kommt Frau Juchacz her? Wo wurde sie geboren? Wie wächst sie auf? Was prägt sie in ihren jungen Jahren?
Ja, geboren ist Marie Juchacz am 15. März 1879 in Landsberg an der Warthe. Das ist im heutigen Polen gelegen. Geboren wurde sie als Marie-Louise Gohlke. Ich werde im Weiteren aber bei ihrem Ehenamen bleiben, weil sie mit dem Namen eben auch später bekannt wurde. Und dann kommen wir nicht zu so komischen, wie ist es gerade in ihrer Lebensphase der richtige Name. Also ich bleibe bei Marie Juchacz. Ihre Familie stammt eigentlich aus dem mittelständischen Bürgertum. Ihr Vater war Zimmerer und selbstständiger Handwerksmeister und versuchte sich auch einige Zeit eher schlecht als recht als Bauunternehmer. Die Familie war deshalb wirklich sehr arm. Marie Juchacz' Mutter hatte kaum die Schule besucht. Also mit 9 Jahren ist sie Vollwaisin, wird dann bei einem Müller als Dienstmädchen anfangen. Und Dienstmädchen gab es eben nicht nur in den großen herrschaftlichen Häusern oder im gehobenen Bürgertum, sondern auch bei den Handwerksfamilien. Also auch wie hier bei Müllern oder auch bei Bäckern oder in Gaststätten. Und gerade letztere waren oft die Stellen, in denen die jungen Frauen, eigentlich muss man sagen Mädchen, am meisten ausgebeutet wurden. Marie Juchacz' Mutter hat noch ein wenig Glück, sie darf die Schule weiterhin besuchen. Also eine Schulpflicht gab es damals noch nicht. Genau, und als Marie Juchacz dann eben selbst merkte, dass es der Familie finanziell nicht sehr gut geht, wollte sie früh zum Familienunterhalt schon beitragen. Aber insbesondere ihre Mutter war eben aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen sehr dagegen. Und zur Familie gehörten dann noch der 7 Jahre ältere Bruder Otto, der auch Zimmerer war, und die 9 Jahre jüngere Schwester Elisabeth, über die wir in den folgenden Minuten auch sehr oft noch sprechen werden, weil die beiden sich sehr nahe standen. Wie gesagt, sie ist aufgewachsen in einfachen Verhältnissen, aber sie waren sehr stabil und vor allem auch sehr liebevoll. Marie Juchacz wird später oft als ein starker Charakter beschrieben, also sicherlich durch die Erziehung der Eltern, denn sie galt als bescheiden, als hartnäckig, aber auch als ruhig und eher zurückgezogen. Die lustige Schwester, das war eher Elisabeth, aber daraus hat Marie Juchacz auch ihre Stärke gezogen. Was Marie Juchacz aber auch gekennzeichnet hat, schon sehr früh, ist ihr großes Herz für die Menschen und vor allem für diejenigen, denen es schlecht ging. Marie Juchacz selbst hat dann die Schule erstmal 8 Jahre besucht, hatte darüber hinaus auch durch den Vater und den Bruder Zugang zu Büchern. Und zu Hause wurde später über Politik diskutiert und die Meinung von Marie und auch ihrer Schwester wurden von Vater und Bruder ernst genommen. Und das ist selbst in der Sozialdemokratie noch sehr lange nicht selbstverständlich gewesen. Antifeminismus ist in der SPD bis in den 1890er Jahren zu finden und zwar auch nicht selten. Ihr Bruder kommt, nachdem er als Soldat in den Krieg ziehen musste, als Sozialdemokrat zurück und steckt damit nicht nur Marie Juchacz an, sondern auch ihre Schwester Elisabeth. Als Arbeitsstätten. Sie hat als Wärterin bei der Brandenburgischen Landesirrenanstalt gearbeitet und konnte sich dadurch dann die Ausbildung zur Weiß- und Kleidernäherin finanzieren. Also Weißnähen ist Wäschenähen. Und währenddessen hat sie dann den Schneidermeister Bernhard Juchacz getroffen. Sie haben dann beschlossen, gemeinsam zu arbeiten und haben dann auch geheiratet. Und 1903 wird dann die Tochter Charlotte geboren und danach arbeitet sie weiterhin mit ihrem Ehemann zusammen, kümmert sich um das Kind und besucht nebenbei politische Diskussionsabende mit Bekannten und las politische Schriften, auf die sie durch ihren Bruder gekommen ist. Also ihr Bruder liest beispielsweise, dazu werde ich nachher noch ausführlicher kommen, aber sie liest zum Beispiel auch die Waffennieder von Bertha von Suttner. Und dann wird 1905 der Sohn Paul geboren. Übrigens, beide Kinder werden später Mitglied der SPD. Sohn Paul wird auch im Widerstand tätig sein und die Tochter wird Bekannten dabei helfen, Deutschland zu verlassen. Und wie gesagt, beide auch SPD-Mitglieder geworden danach. Bald schon, nachdem der Sohn Paul geboren wurde, lebt sich das Ehepaar auseinander. Und dazu würde ich gleich noch ausführlicher kommen, weil ich würde erstmal gerne darüber sprechen, dass eigentlich Marie Juchacz die Bildungsmöglichkeiten fehlen. Also sie hätte gerne noch weiter die Schule besucht, aber die Möglichkeit gab es für sie einfach nicht. Also sie beendete mit 14 Jahren die Schule. Wie gesagt, 8 Jahre Volksschule, das war's an Bildung, was sie bekommen hat in ihrem Stand. Aber Marie Juchacz war sehr wissbegierig. Und ihre Berufsaussichten waren eben, sie konnte sich entscheiden zwischen Akkordarbeit in der Fabrik als Dienstmädchen zu arbeiten oder eine Lehrstelle zu erhalten, wo man in der Zeit eben noch für bezahlt hat und nicht bezahlt wurde. Und ich habe ja schon erwähnt, dass sie später Schneiderin wird und lernt. Dieses Geld musste sie sich erst einmal verdienen, dass sie überhaupt diese Lehre antreten konnte. Ansonsten hat sie noch gearbeitet, bevor sie ihre Ausbildung gemacht hat, Haushalt evangelischer Gemeindeschwestern, die nicht sehr nett zu ihr waren, beim Holzhändler als Hausmädchen. Also es gibt ein paar Zeilen von ihr, wo sie sich an ihr Leben zurückerinnert. Das hat sie nicht abgeschlossen. Also sie schreibt, dass der Holzhändler eben zu freundlich gewesen sei. Also man kann durchaus davon ausgehen, dass der ihr nachgestellt hat, wenn nicht sogar mehr. Und erst dann, als sie anfängt, diese Schneiderlehre zu machen, geht es ihr auch finanziell immer besser. Und also die Zusammenarbeit mit ihrem Ehemann in den ersten Jahren ist doch finanziell ein Erfolg.
Du hast eben schon angedeutet, sie und ihr Mann leben sich auseinander und das resultiert ja in ihrer Trennung und einem Wechsel ihres Lebensmittelpunkts. Wie geht ihr Leben weiter, als sich herausstellt, dass sie mit ihrem Mann dann nicht mehr zusammenleben möchte oder wird?
Ja, ich fange nochmal bei der Entscheidung an, warum sie sich zur Trennung entscheidet. Denn Juraj bemerkt irgendwann, dass ihr Ehemann häufig Geld aus der gemeinsamen Kasse genommen hat und hat ihn darauf angesprochen. Und man muss dazu wissen, dass Frauen noch sehr lange Jahrzehnte kein eigenes Konto führen durften in Deutschland und der Ehemann auch zustimmen musste, wenn die Frau arbeitete. Also es ist, dass sie ihn darauf anspricht, hat also etwas Mut erfordert, auch in einer Ehe. Und anstatt ihr eine Antwort zu geben, schlägt er zu. Und dieses Schlagen, das kennt Marie Juraj nicht. Wie gesagt, die ist in einer sehr liebevollen Familie aufgewachsen, wo man sich auch gegenseitig respektiert hat. Und Marie Juraj geht dann zu ihrem Vater und sucht bei ihm Rat und findet bei ihm Verständnis für ihre Lage und auch für ihre Entscheidung, die sie trifft, sich nämlich zu trennen und den Heimatort dann auch zu verlassen, um kein weiteres Aufsehen zu erregen. Genau, und sie geht dann eben nach Berlin, um unter anderem, um politisch tätiger zu werden im Frühjahr 1906, also ungefähr ein Jahr, nachdem der Sohn geboren wurde.
Wir sind in einer Zeit, in der Frauen wirtschaftlich komplett auf ihren Mann angewiesen sind. Und jetzt geht sie nach Berlin und ist, ja, in einer rechtlich, denke ich doch mal, schwierigen Lage, weil sie ist ja verheiratet, sie kann eigentlich über ihr eigenes Geld verfügen, sie hat rechtlich gesehen kein eigenes Geld. Wie kommt sie denn jetzt in der Großstadt klar?
Ihr Bruder Otto lebt bereits in Berlin mit seiner Ehefrau und den Kindern und Marie Juraj und ihre beiden Kinder können dann zunächst bei ihm mit unterkommen und Schwester Elisabeth folgt dann auch bald nach Berlin und Marie Juraj hat lange Zeit alles ordentlich vorbereitet, also sie ist nicht überstürzt aus Landsberg an der Warthe abgereist, sondern eben hat alles organisiert. Ihr Bruder hat ihr bereits Arbeit als Näherin organisiert und die Schwägerin hat die Kinder mit beaufsichtigt, wenn sie zum Beispiel zu Kunden musste. Also definitiv eine Flucht in die Anonymität der Großstadt, aber eben auch zu Leuten, die man schon kennt, und zum Bruder. Und eben auch schon der Gedanke dabei, dass sie dort politisch aktiver sein kann als in Landsberg an der Warthe.
Und als Zentrum ihrer politischen Tätigkeit sucht sie sich die SPD aus. Du hast ja schon erwähnt, sie ist ja auch aus der Familie heraus sozialdemokratisch geprägt. Wie üblich war es denn, dass erstens Frauen überhaupt in Parteien eingetreten sind im Kaiserreich und zweitens war die SPD da als progressivere Partei bekannt oder hat man in allen Parteien ungefähr gleich viele Frauen gehabt?
Also erstmal dürfen Frauen offiziell, zumindest in Preußen, zu dem, wozu Berlin ja gehört, nicht vor 1908 Mitglied einer politischen Organisation werden. Das ist auch das Problem der proletarischen Frauenbewegung, die im Gegensatz zur bürgerlichen Frauenbewegung, nämlich aufgrund dieses Verbots der politischen Tätigkeit, nicht aktiv sein können so richtig. Also sie finden dann Mittel und Wege, das zu sein. Aber wie gesagt, erstmal ist es Frauen grundsätzlich verboten, Mitglied einer Partei zu werden. Aber Frauen können sich, wie gesagt, Parteien nähern. Also bei Marie Juraj passiert das dann eben über den Bruder, der nach seinem Militärdienst nach 3 Jahren als Sozialdemokrat zurückkommt. Das ist im Jahr 1892. Und wie gesagt, bis in die 90er Jahre des 19. Jahrhunderts ist innerhalb der Sozialdemokratie durchaus noch Antifeminismus vorhanden. Innerhalb der SPD bekannte Leute wie Clara Zetkin oder Rosa Luxemburg sind da und beteiligen sich. Emma Ihrer hat bereits die Zeitschrift Die Gleichheit begründet und gibt sie jetzt heraus. Clara Zetkin ist seit 1891 Chefredakteurin des Blattes. Und August Bebel veröffentlicht ja auch schon früher sein Buch Die Frau unter Sozialismus, das eben auch von ihr gelesen wird und es ihr Bruder ihr auch gibt aktiv, um es zu lesen. Und sie liest auch das Parteiprogramm. Das aktuellste stammt von 1891. Das ist das Erfurter Programm. Und in diesem Erfurter Programm ist nun erstmals innerhalb der SPD auch festgelegt worden, dass man das Frauenwahlrecht fordern wird, was eben dann knapp 30 Jahre später eingeführt wird. Um die Jahrhundertwende gibt es dann einen Streik in der Arbeiterschaft in Landsberg. Also da ist sie noch in Landsberg auch. Und danach ist auch ihr Vater Mitglied der Gewerkschaft geworden, was ihr Bruder schon seit Jahren war. Und dann wächst in Landsberg, was passiert in ganz, ganz vielen Städten im heutigen Deutschland, die Arbeiterbewegung sozusagen heran. Also ein Ortsverein der SPD wird begründet. Es begründen sich weitere Gewerkschaften, auch außerhalb der Baubranche, und ein Konsumverein wird begründet. Und in diesem Umfeld wächst sie dann auf. Zur SPD gekommen ist Marie Juchacz aber ganz explizit nicht, weil sie sich selbst als Arbeiterin gesehen hat, sondern durch die Bildungsmöglichkeiten, die sich ihr geboten haben. Also sie hat zum Beispiel schon sehr früh mit ihrem Bruder darüber gesprochen, einen Frauenverein zu begründen, das, was eben weder rechtlich noch gesellschaftlich möglich war. Aber ich finde es spannend, dass ihr Bruder wieder, wie schon der Vater, in den politischen Debatten auch sie darin unterstützt hat, in dem, was sie sich überlegt hat, in dem, was sie machen wollte für die Frauen. Weil das ist etwas, was nicht unbedingt selbstverständlich ist, auch unter den späteren Parlamentariern nicht selbstverständlich ist, dass da eine Unterstützung vorhanden ist von männlicher Seite. Genau, und dann kommen sie eben nach Berlin, da werden sie politisch aktiver und Elisabeth kommt eben hinterher. Und Elisabeth ist ihre Diskussionspartnerin. Also die beiden besuchen dort öfter Frauenleseabende, während die Schwägerin auf die Kinder aufpasst. Und nach der Heirat von Elisabeth im Jahr 1907 bleibt Maria mit ihren beiden Kindern im gleichen Haushalt wie das junge Ehepaar. Sie ziehen dann nach Berlin-Schöneberg und dort wird sehr schnell die nicht offiziell vorhandene Frauenbewegung auf sie aufmerksam. Also sie besuchen dann, wie gesagt, Frauenleseabende, sind im Mädchenbildungsverein aktiv, organisieren Versammlungen, halten Reden, also was möglich ist für sie, und treten dann 1907, 1908 ungefähr dann auch der SPD bei, also heimlich der SPD beitreten konnten Frauen auch schon früher. In manchen Ländern des Deutschen Reichs war es natürlich auch schon vor 1908 möglich. Es war eben Preußen, wo es nicht vorher möglich war. Finde ich auch interessant, 1908 stirbt der Vater und die Mutter verliert dann die Wohnung. Und zwar ganz explizit, weil die Töchter mittlerweile als Sozialdemokratinnen in Landsberg bekannt sind und das sehr negativ gesehen wurde. Und dann nehmen sie die Mutter mit nach Berlin und die kümmert sich dann um die mittlerweile drei Kinder, wenn die Schwestern Politik machen gehen. Und sie wird dann irgendwann vom Ortsvereinsvorstand angesprochen, ob eine von den beiden nicht ein Referat über Religion und Sozialismus halten möchte. Und das übernimmt Elisabeth. Und Elisabeth ist zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt. Und Marie Juchacz ist in dem, was sie später darüber schreiben wird, super stolz auf ihre Schwester, dass die sich traut, dieses Referat zu halten. Religion und Sozialismus war jetzt nicht ein Thema, was sehr einfach zu behandeln wäre. Und kurz darauf wird auch Marie Juchacz auf dem Weg nach Hause abgefangen, denn sie soll für die SPD-Frauensekretärin Luise Zietz einspringen, die kurzfristig verhindert ist. Und ihre Schwester Elisabeth hatte bereits zu Hause das Manuskript vorbereitet. Und dass sie gegenseitig sich Manuskripte vorbereiten oder zusammen, das ist etwas, was sie ständig machen. Das ist schon vorher und in den nächsten Jahren. Sie sitzen immer zusammen beim Arbeiten, beim Nehmen, weil sie müssen ja trotzdem noch Familienunterhalt gemeinsam verdienen. Weil diese Tätigkeiten waren ehrenamtlich. Also mal hat man eine geringe Aufwandsentschädigung vielleicht noch erhalten, aber in den selteneren Fällen. Und sie haben es immer zusammen gemacht. Sie haben sich immer abgesprochen. Sie haben immer Sachen miteinander ausdebattiert, wie sie was machen, was sie machen. Und beide Reden, die sie da in dieser kurzen Zeitraum halten, werden ein voller Erfolg. Und bald werden die beiden Schwestern als rednerisch begabte Sozialdemokratinnen sehr bekannt unter den Sozialdemokraten. Wie gesagt, neben der politischen Tätigkeit mussten sie sich ja auch um ihre Kinder kümmern. Also Marie Juchacz lebte schon getrennt. Elisabeth Röhl trennt sich auch, weil sie eben sich auseinanderlebt, ganz einfach mit ihrem Ehemann, durch ihre politische Tätigkeit. Und von Elisabeth wissen wir auch, dass sie sich 1922 scheiden lassen wird. Sie wird dann Emil Kirschmann heiraten, mit dem ich später noch gerne sprechen würde, weil er uns dann wieder im Leben von Marie Juchacz auch begegnen wird. Und Elisabeth wird aber noch 1922 schuldhaft geschieden.
Was heißt schuldhaft geschieden?
Dass sie die Schuld an der Trennung oder an der Scheidung bekommt. Egal, wer es am Ende war, die Frau hat automatisch bei der Scheidung die Schuld zugesprochen bekommen. Also es war gesellschaftlich schon etwas, ja, Patriarchat ist eben noch vorhanden gewesen. Heute immer noch.
Und das hat dann Auswirkungen auf ihren Unterhalt und ähnliche Dinge, nehme ich an.
Ja, also es hat auf viele Dinge Auswirkungen. Aber sie heiratet, glaube ich, sogar noch im gleichen Jahr wieder Emil Kirchmann und damit ist das Thema nicht mehr vorhanden. Also Elisabeth Röhl wird ja auch in die Nationalversammlung gewählt, wie ihre Schwester, aber in einem anderen Wahlkreis. Und unter diesen Sozialdemokratinnen sind sehr viele Frauen, die getrennt leben oder die auch geschieden sind. Das heißt, innerhalb der Sozialdemokratie war es jetzt nicht, das war jetzt nicht so, dass ihre politische Karriere dadurch einen Schaden erlitten hätte oder so. Das ist eher etwas, was von bürgerlicher Seite dann insgesamt den Sozialdemokratinnen im Parlament vorgehalten wurde, dass ja so viele geschieden und getrennt lebende Frauen zwischen sein.
Schauen wir mal weiter in die Geschichte. Die SPD hatte ihr ganz besonderes Verhältnis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, ringt sich in langen Kämpfen zum Burgfrieden durch und unterstützt die Kriegsvorbereitung und die Kriegsdurchführung des Kaiserreichs. Wie kommt Marie Juchacz durch den Ersten Weltkrieg?
Ja, im Grunde setze ich jetzt mal im März 1913 an, weil da erhält sie das Angebot, als Parteisekretärin nach Köln zu gehen. Also sie wird auf Vortragsreise von Luise Zietz geschickt, die sozusagen sie beobachten lässt oder auch Bericht erstatten lässt, wie Marie Juchacz sich so schlägt. Und Marie Juchacz schlägt sich sehr, sehr gut. Und ihr wird dann das Amt der Frauensekretärin dort angetragen in Köln. Das ist Bezirk Obere Rheinprovinz. Das umfasst heute das Gebiet Köln, Koblenz, Trier. Und ihr folgt auch Elisabeth dann mit den drei Kindern, die sie gemeinsam erziehen. Und weil auch eben Elisabeth weiterhin Vorträge hält, übernimmt ihr manchmal auch schon die 13-jährige Tochter Charlotte die Aufsicht über den kleinen Bruder und den kleinen Cousin. Und als der Erste Weltkrieg ausbricht, ist Juchacz eben Frauensekretärin des SPD-Bezirks dort in Köln. Und dann ruft der Kölner Stadtverband der Frauenvereine zur Zusammenarbeit auf. Und es ist ja nicht das erste Mal, bis dahin gibt es diese reinliche Scheidung zwischen proletarischer Frauenbewegung und bürgerlicher Frauenbewegung, die ja Clara Zetkin schon immer sehr laut proklamiert hat. Und da trifft Marie Juchacz als Vertreterin der SPD-Frauen das erste Mal auf bürgerlich organisierte Frauen und Frauenrechtlerinnen. Und dann wird sich ja auch später der Nationale Frauendienst reichsweit organisieren, aber eben auch überall vor Ort. Und aus diesem Nationalen Frauendienst heraus lernen sich schon Frauen kennen, die später im Parlament wieder zusammenarbeiten werden. Und ich werde das vielleicht später nochmal weiterhin erwähnen, aber dass die Frauen im Reichstag zusammengearbeitet haben, also unter Zusammenarbeit verstehe ich, sie haben gemeinsam Themen gesetzt, sich dafür eingesetzt, dass die überhaupt behandelt werden, auch wenn sie dann in den Ausführungen völlig unterschiedlicher Meinung waren und sehr heftig miteinander debattiert haben. Die haben auf eine andere Art und Weise miteinander debattiert, als die Männer es getan haben. Also sie haben immer geguckt, was ist das Ziel, was wir haben. Zum Beispiel beim Jugendwohlfahrtsgesetz haben sich über einzelne Punkte heftigst gestritten, aber sie waren sich einig, dass sie dieses Jugendwohlfahrtsgesetz am Ende haben wollen. So, und diese Zusammenarbeit funktioniert hat, oder dieser Austausch, dieses Miteinander debattieren auf Augenhöhe und sich gegenseitig auch als Teilnehmer dieser Debatte ernst zu nehmen, dass das so funktioniert hat, ruht meiner Meinung nach auch darauf, dass sie sich eben im Nationalen Frauendienst schon oft begegnet sind und ein Vertrauen zueinander entwickelt haben. Dass eben diese reinliche Scheidung zwischen bürgerlicher Frauenbewegung und proletarischer Frauenbewegung schon etwas aufgeweicht ist. In Köln entwickeln sie dann die Idee einer Heimarbeitszentrale, die Wäsche aus gebrauchter Kleidung für Soldaten näht. Und es wird dann so erfolgreich, dass sie als Arbeitgeber bei den Frauen bald beliebter sind als die Fabriken. Und die Fabriken müssen aus diesem Grund dann den Lohn erhöhen. Und dann in Köln auch noch bittet ein wohlhabender Geschäftsmann, Marie Juchacz, darum, eine gewisse Geldsumme an bedürftige Kriegerfrauen und deren Kinder zu geben. Und sie entscheidet sich dann, das von Fall zu Fall zu entscheiden und beginnt dadurch bald sich die Situation der Frauen vor Ort anzuschauen. Und zwar ehrenamtlich neben ihrer Arbeit macht sie dann noch 2 Hausbesuche pro Tag. Und dann wird sie 1917 Nachfolgerin von Luise Zietz als zentrale Frauensekretärin der SPD. Sie sträubt sich dann erst eine Zeit lang, weil sie Luise Zietz sozusagen, die ja aus der SPD dann herausgedrängt wird, wie auch Clara Zetkin im Grunde, weil sie sich so öffentlich gegen den Krieg und gegen die Kriegskredite äußern immer wieder. Und Marie Juchacz sträubt sich aber zuerst so ein bisschen dagegen, dieses Amt anzunehmen, weil sie so viel Respekt vor Luise Zietz hat und nicht als die Königsmörderin gelten möchte auch. Sie tritt die Nachfolge dann aber an nach ein paar Monaten. Und zieht zurück nach Berlin. Und ordentlich heißt das dann, dass sie die Leitung des Referats für Frauenbewegung, politische Frauenschulung, Organisation und Schulung eines Funktionärsstabs übernimmt. Also sie ist dann, übersetzt vom Parteisprech heißt es dann, dass sie Versammlung organisiert, Referate dort hält. Sie organisiert Kurse zur Schulung von beispielsweise Rednerinnen und leitet diese auch. Und sie gibt die Monatsschrift für Funktionärinnen, die Genossin, heraus. Und sie wird aber auch Nachfolgerin, kurzzeitig bis Mitte 1919, von Clara Zetkin als Chefredakteurin der Gleichheit. Und Mitte 1919, wahrscheinlich aufgrund ihrer Arbeitsfülle, übergibt sie das dann an ihre Abgeordnetenkollegin Clara Bohme-Schuch. Die wird dann die Gleichheit bis 1923 auf jeden Fall führen. Und dann kommt eigentlich das Kriegsende und von Marie Jurath wissen wir nicht so hundertprozentig, was sie über die Kriegskredite denkt oder was sie über den Krieg im Allgemeinen denkt. Sie hat Bertha von Suttner gelesen. Sie hat sich, wie die meisten Frauen, natürlich mit dieser Situation sehr schwer getan und hat wahrscheinlich auch mit sich selbst diese Debatte geführt, aber sie war mit dem SPD-Bezirk Obere Rheinprovinz in dem SPD-Bezirk. Sie war nicht in Berlin, sondern sie war im heutigen Nordrhein-Westfalen, wo eben diese Debatte anders geführt wurde als in Berlin. Also Zietz ist eben in Berlin, wo die USPD dann auch sehr stark werden wird, also die Partei, in der die Kriegsgegner sich sammeln werden zunächst. Und Jurath ist eben in der SPD, in einer Region, wo die Kriegskredite nicht so kritisch gesehen werden, wie sie das in Berlin werden zum Beispiel.
Nach dem Ersten Weltkrieg kommt die Novemberrevolution und aus der Novemberrevolution heraus entsteht die Weimarer Republik. Du hast schon erwähnt, Marie Jurath kommt in die Nationalversammlung, also den legislativen Körper, der die Weimarer Verfassung erarbeitet. Wie schafft sie es, dort hineingewählt zu werden?
Also sie ist SPD-Frauensekretärin und damit ist natürlich, ich glaube, nicht nur für die Partei, sondern auch für sie selbst eigentlich selbstverständlich, dass sie sich zur Wahl aufstellen wird. Und ich glaube, dazu muss man auch wissen, dass das Wahlrecht der Weimarer Republik ein anderes war, als wir das heute kennen. Also es gab auch Wahlkreise, so wie sie heute kennen. Also dieser erwähnte SPD-Bezirk Köln oder Obere Rheinprovinz, wozu Köln unter anderem gehört, war ein Wahlbezirk. Es gab aber eben auch andere Wahlbezirke. Und diese Wahlbezirke oder diese Wahlkreise waren quasi die Bezirke der SPD. Also der Bezirk hat sich immer auf dieser Wahlebene zusammengestellt. Diese Wahlkreise bestanden eben nicht daraus, sozusagen, dass eine Person darin gewählt ist, so wie wir es heute kennen, sondern es sind mehrere Personen gewählt worden. Und zwar pro 100.000 Stimmen, meine ich, waren es eine Person. So, und wenn jetzt zum Beispiel Marie Jurath ist in Potsdam angetreten im Wahlkreis und da sind also auf jeden Fall zwei oder drei Sozialdemokraten gewählt worden und auch noch aus anderen Parteien, nämlich eben nach dem Verhältnis der Stimmen sind dann auch die Abgeordneten sozusagen entsendet worden aus diesen Wahlkreisen. Es gab pro Wahlkreis so gut und gerne mindestens 4 bis 5 Abgeordnete immer. Was natürlich dazu führte, dass man sich überlegen musste, wer ist denn jetzt die Abgeordnete, wer kommt dann wann ins Parlament? Also hat man Wahlkreislisten gehabt, starre Wahlkreislisten. Also es war nicht so, dass man einzelne Personen hätte ankreuzen können, die man bevorzugt hat, sondern es wurden starre Wahlkreislisten erstellt. Und Marie Jurath steht in Potsdam auf dem 2. beziehungsweise später auch mal auf dem 3. Listenplatz, aber es ist eine relativ sichere Wahl für sie. Und später wird es auch noch eine Reichsliste geben. Das ist denn, wenn aus den übrigen Stimmen aus den Wahlkreisen werden auf Reichsebene nochmal zusammengefasst und dann wird eben nochmal nach einer Reichsliste nochmal Parlamentarier entsendet, damit wirklich alle Stimmen genutzt worden sind und beachtet worden sind und nicht irgendwie hätten herüberfallen, weil jetzt irgendwie noch 20.000 mehr in einem Wahlkreis abgestimmt haben, was aber nicht mehr ausreichte für ein weiteres Mandat. Übrigens, daran liegt übrigens auch der Grund, warum der Reichstag der Weimarer Republik später so groß geworden ist, weil nämlich immer mehr Personen an der Wahl teilgenommen haben. Dafür gewählt zu werden, musste Marie Jurath wahrscheinlich weniger tun als andere Frauen. Also sie saß im SPD-Parteivorstand, sie war bekannte Rednerin. Ihre Aufstellung, sag ich mal, war gesetzt. Und auch, dass sie einen guten Listenplatz im Wahlkreis erhält, war gesetzt. Andere Frauen hatten es ein bisschen schwieriger, wobei eigentlich innerhalb der SPD zumindest jede der Frauen, die wirklich nachher in die Nationalversammlung auch gewählt wurden, ist, innerhalb ihres Wahlkreises durchaus bekannt waren. Oder von ihrer Partei, so wie zum Beispiel Luise Schröder in Altona, gebeten worden sind zu kandidieren und es gemacht haben und sich einfach getraut haben zu kandidieren, was ich auch nochmal eine spannende Erzählung finde, die ein bisschen anders ist als bei Marie Jurath. Aber, und so ist das bei Frauengeschichte, wir wissen im Grunde nicht von Marie Jurath selbst, warum sie kandidiert hat und warum sie ins Parlament gegangen ist. Weil sie das nicht, also das hat sie nicht mehr aufgeschrieben in ihren Lebenserinnerungen. Ich habe viel gelesen für meine Masterarbeit und sie schreibt darüber nicht. Also andere tun das, zum Beispiel Luise Schröder. Deswegen weiß ich, dass sie angesprochen worden ist und sich dafür entschieden hat, das zu machen und dass ihr Vater das auch unterstützt hat. Also eine ähnliche Familienkonstellation war das wie bei Marie Jurath. Und bei Juraj wissen wir es aber einfach nicht so richtig. Aber wie gesagt, also sie war Mitglied des SPD-Parteiverstandes. Da wird es garantiert auch einen Wunsch gegeben haben, ins Parlament zu gehen, eine der ersten Frauen zu sein. Und eben auch politisch etwas tun zu können, etwas beitragen zu können, mehr beitragen zu können, als irgendwie Wahlkampfreden zu halten und Parteiarbeit zu organisieren.
Du hast eben schon auch erwähnt, ihre Schwester wird ebenso in die Nationalversammlung gewählt und die beiden gehen auch eine Kooperation an. Sie unterstützen sich gegenseitig.
Ja, genau. Also ihre Schwester Elisabeth Röhl, Verheiratete, wird gewählt im Wahlkreis Köln. Also ihre Schwester bleibt 1917 in Köln. Sie ist, kennt da schon Emil Kirchmann und weiß, dass sie heiraten wollen. Und das werden sie auch bald tun. Und Röhl ist aber nur in der Nationalversammlung Mitglied und geht danach in den Preußischen Landtag. Man kann aber trotzdem davon ausgehen, also sowohl der Preußische Landtag in Berlin war, als auch der Reichstag, dass die Schwestern sich sehr oft gesehen haben und sehr oft miteinander ausgetauscht haben weiterhin. Aber ich finde es trotzdem immer wieder spannend, dass da zwei Schwestern in der Nationalversammlung saßen. Auch etwas, was man eigentlich heute gar nicht mehr viel liest, auch in Artikeln oder so nicht. Marie Juchacz hält dann in der Nationalversammlung die erste Rede und ich gehe davon aus, dass sie die definitiv mit ihrer Schwester abgesprochen haben wird. Und die Anrede ist, ja, also die sie benutzt, ist Meine Herren und Damen. Und man hört dann heute ganz oft, dass es danach Heiterkeit gegeben hätte, nach dieser Ansprache. Man fragt sich immer, warum hat es danach Heiterkeit gegeben? Und der Grund dafür ist, dass sie die Anrede, die die paar Tage zuvor Friedrich Ebert benutzt hatte, nämlich der hat gesagt, meine Damen und Herren, also der Höflichkeit halber, hat sie umgedreht und Meine Herren und Damen benutzt, um eben auszudrücken, dass die Frauen jetzt eben mit dem Wahlrecht gleichberechtigt sind. Also da stand eine bestimmte Absicht hinter. Und andere weibliche Abgeordnete aller Parteien haben diese Anredeform auch weiterhin benutzt. Die Männer gehen dann sehr schnell wieder über zu Meine Herren oder die meisten sprechen entweder die Versammlung an mit Meine Herren und Damen oder einfach schlicht mit Meine Herren, weil sie sich noch nicht umgewöhnt haben oder nicht umgewöhnen wollen. Am Tag nach Marie Juchacz spricht dann schon die zweite Frau in der Nationalversammlung, nämlich Luise Zietz von der USPD. Und als dritte Rednerin wieder direkt einen Tag drauf Gertrud Bäumer von der DDP. Also es sind drei Frauen, die da Tag auf Tag sprechen, die innerhalb der Frauenbewegungen wahnsinnig bekannt sind. Also Marie Juchacz als SPD-Frauensekretärin natürlich, die proletarische Frauenbewegung der SPD führt. Luise Zietz ist das gleiche jetzt geworden in der USPD, also auch wieder Frauensekretärin der USPD, aber ist natürlich auch sehr bekannt. War zuvor seit 1908 die erste Frau im Parteivorstand der SPD gewesen. Und die dritte Rednerin, Gertrud Bäumer, ist eine der bekanntesten Vertreterinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, die da spricht. In den Artikeln, die veröffentlicht werden in den Tagen danach, wird eigentlich immer über alle drei Reden berichtet. Also Marie Juchacz als die erste, die gesprochen hat, die das sehr gut gemacht hat. Wobei, dass sich in den Büchern von Historikerinnen, die sich dann noch ausführlicher mit der jeweiligen Debatte beschäftigt haben, ist auch zu lesen, dass nur wenige anwesend waren, als Juchacz gesprochen hat und dass man sie kaum gehört hätte. Aber in den Blättern steht überall, dass diese Rede erfolgreich gewesen sei, dass es eine sehr gute Rede gewesen sei und dass man ja bedenken müsste, dass sie eben auch nicht die beste Bildung genossen hatte. Luise Zietz hingegen wird nicht nur in dieser Rede, sondern vor allem auch danach als Furie dargestellt. Also als jemand, die sehr laut wird, die sehr herzhaft debattiert, die auch sehr laut debattiert, was von einer Frau nicht erwartet wird. Und ist eben auch der Grund, warum über sie immer wieder negativ geschrieben wird, im Gegensatz zu Juchacz. Also Juchacz geht so als die ja, perfekte Abgeordnete, aber halt genauso wie Gertrud Bäumer, die gute Reden halten, die ruhig reden, die sich nicht irgendwie zu irgendwas hinreißen lassen. Und diese Zietz wird immer als dieses Gegenteil dazu dargestellt, als dieses... Sie wird immer als männlich verschimpft, wobei ich mir denke, sie spricht halt so, wie die Männer im Parlament sprechen, auch später. Das Einzige, was unterschiedlich ist, ist eben das Geschlecht. Und deswegen wird das bei ihr negativ gesehen und bei Männern wird das dann positiv gesehen.
Marie Juchacz wird die gesamte Weimarer Republik, zumindest die freie Zeit davon, im Parlament sein. Sie ist von 1919 bis 1933 dabei. Was sind ihre politischen Ziele in der parlamentarischen Arbeit und welche anderen Projekte führt sie durch?
Ja, Marie Juchacz ist nicht unbedingt nach ihrer Rede, nach der ersten Rede, nicht unbedingt eine der wichtigsten Parlamentarierinnen. Wobei sie sitzt eben innerhalb der SPD-Fraktion in der zweiten Reihe, also sitzt sehr weit vorne, so weit vorne sitzt kaum eine andere Frau. Aber auf der gleichen Ebene sitzt noch Luise Zietz über der USPD und ja, die anderen Frauen sitzen alle sehr weit hinten. Ansonsten hat Marie Juchacz die Ausschussarbeit eigentlich so gut, also großenteils ihren Kolleginnen aus der SPD-Fraktion überlassen, also zum Beispiel Clara Bohm-Schuch oder Luise Schröder, mit denen sie aber trotzdem im ständigen und engen Kontakt auch stand. Zum Beispiel haben auch die beiden Erwähnten mehrfach für die Gleichheit geschrieben, auch noch nachdem die Chefredaktion eben auf Clara Bohm-Schuch übergeht. In der Nationalversammlung gehört Marie Juchacz zum Beispiel dem Verfassungsausschuss an, wo sie sich für die Gleichberechtigung der Frau engagiert hat, für die Abschaffung der Todesstrafe und die Rechtsstellung des unehelichen Kindes. Und sie ist dann auch sehr eng beteiligt an der rechtlichen Gleichstellung der unehelichen mit den ehelichen geborenen Kindern in der Weimarer Verfassung. Also was von konservativer Seite sehr hart kritisiert wurde, das hat sie aber geschafft durchzusetzen mit anderen Frauen auch, die sich dafür eingesetzt haben. Ansonsten hält Marie Juchacz im Vergleich zu den anderen wenige Reden im Parlament. Denn sie ist nebenbei ja auch Gründerin der Arbeiterwohlfahrt und Frauensekretärin der SPD im Hauptberuf. Also ihr Fokus lag nicht unbedingt auf dem Parlament, sondern eben auch auf den anderen Dingen, die sie noch so gemacht hat. Ich werde auf die Arbeiterwohlfahrt gleich noch kommen. Aber Juchacz war zum Beispiel auch 1925 daran beteiligt, dass ein Antrag verfasst wurde, der die sehr viele Jahrzehnte später erst eingeführte Fristenlösung vorgeschlagen hat. Also dass bei Schwangerschaftsabbruch dann nicht strafbar ist, wenn der von einer Ärztin oder einem Arzt durchgeführt wird, innerhalb der ersten 3 Monate. Also dieser Antrag wird im Ausschuss dann von den anderen Parteien verworfen. Aber sie ist an diesem Zustandekommen dieses Antrages, das ist ja auch ein Thema der Zeit, war Schwangerschaftsabbruch, beteiligt gewesen und hat sich dafür eingesetzt. Und es gibt auch mehrere Artikel, in denen sie sich dafür eingesetzt hat, nicht nur für diese Fristenlösung, sondern eigentlich auch für die komplette Straflosigkeit. Die Debatte ist damals noch aus ganz, ganz anderen Gründen oder aus ganz anderer Ansichten geführt wurden, als es heute geführt wird. Ansonsten arbeitet sie noch mit beim Jugendhilferecht, beim Reichsjugendwohlfahrtsgesetz, wie gesagt, das eben im Wesentlichen von den weiblichen Abgeordneten debattiert wird. Und nachdem es dann, also ganz zu Anfang wird versucht, diese von Preußen, also Preußen hat finanzielle Bedenken und Bayern lehnt das Gesetz ganz grundsätzlich ab, weil die Wohlfahrt nicht mehr gebunden an die jeweilige Institution, die das macht, sondern eben staatlich organisieren möchte und nicht mehr, und die katholische Kirche eben am Ende des Tages Angst hatte, ihre Einwirkung zu verlieren. Genau, das tun sich dann, um dieses Gesetz trotzdem weiterhin oder daran arbeiten zu können, Frauen aus allen Fraktionen zusammen, um sich dafür einzusetzen, dass das Reichsjugendwohlfahrtsgesetz weiterhin beraten werden kann. Und es wird dann ein Reichstagsausschuss gebildet, in dem bei 28 Mitgliedern 13 Frauen sind und 15 Männer. Es ist aber eine Frauenquote, die danach nicht ansatzweise mal in einem anderen Ausschuss wieder erreicht wird. Also es sind so viele Frauen in diesem Ausschuss wie sonst nirgends. Und eine von diesen Frauen ist eben auch Marie Juchacz, die damit arbeitet. Und sie erarbeiten dann ganz mühsam Kompromisslösungen. Am Ende wird das Gesetz dann von den 3 staatstragenden Parteien, also der sogenannten Weimarer Koalition, bestehend aus DDP, Zentrum und SPD getragen. Und es sprechen dann dafür in der Debatte, als das Gesetz beschlossen wird, Marie-Elisabeth Lüders von der linksliberalen Deutschen Demokratischen Partei, Agnes Neuhaus für das Zentrum und Marie Juchacz für die SPD. Und es ist auch wieder im Reichstag eine von sehr wenigen Frauendebatten, die ausschließlich fast von Frauen geführt wird. Ansonsten setzt sie sich in den nächsten Jahren auch für die Neuregelung des veralteten Armpflegerechts ein. Also das erwähnt sie immer wieder in Anfragen oder in Reden, aber es kommt so richtig nicht in Gang. Und ihre letzte Rede hält Marie Juchacz dann im Februar 1932. Und ich habe es eben schon gesagt, Marie Juchacz ist nicht die aktivste Parlamentarierin, weil sie eben, wie gesagt, einerseits als SPD-Frauensekretärin sehr viel Arbeit hat und sehr viel zu tun hat, aber eben auch, weil 1919 von ihr die Arbeiterwohlfahrt, kurz AWO genannt, begründet wird. Und es kommt dann eben zu ihrer sonstigen Arbeit auch hinzu. Also sie erfährt auch viel Unterstützung, ihre Schwester unterstützt sie. Viele der Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Fraktion unterstützen sie, alle ehrenamtlich. Und der Aufbau der Arbeiterwohlfahrt nimmt dann eben den Großteil ihrer Zeit in Anspruch. Und deswegen hat sie eben ihren Kolleginnen innerhalb der SPD-Fraktion überlassen, in den jeweiligen Ausschüssen intensiver mitzuarbeiten und selbst darauf verzichtet, obwohl sie vielleicht als Bekanntere, als Frauensekretärin sich hätte da mehrere Ausschüsse aussuchen können. Also die Gründung der Arbeiterwohlfahrt ist also eigentlich die eigentliche Lebensleistung von Marie Juchacz. Dezember 1919 stimmt dann der SPD-Parteivorstand ihrer Idee zu, nämlich der Gründung eines Hauptausschusses für Arbeiterwohlfahrt einzurichten. Und wie bei ihrer politischen Tätigkeit im Parlament schon, also was da schon ihr Anspruch war, dass sie nämlich helfen möchte, ähnlich sozusagen wie das während des Ersten Weltkrieges getan hat, dass sie Menschen helfen möchte, ist dann auch die Grundidee, die sie dahinter hat. Sie gewinnt dann schnell UnterstützerInnen, arbeitet zum Beispiel mit Frauen wie Hedwig Wachenheim oder Helene Simon als Referentin und auch später mit Lotke Lemke und aus einer Generation, die schon dann selbst an der Wohlfahrtsschule der AWO in Berlin gelernt hat damit. Und sie findet auch weitere Helferinnen, also zum Beispiel unter ihren Reichstagskollegen möchte ich mal namentlich erwähnen, Lore Agnes, Clara Bumschuch, Elisabeth Kirschmann-Röhl, ihre Schwester, aber auch Toni Pfülf, Elfriede Rienick und Luise Schröder, die eben auch neben ihrer parlamentarischen Tätigkeit sich sehr in die AWO-Arbeit mit einbringen werden. Es werden dann lokale und regionale Gliederungen auch organisiert, was zu einer schnellen Verbreitung durch die ArbeiterInnenbewegung führt. Was die AWO macht, ja, sie spürt dann unter anderem auch einen Stipendienfonds ein, der eben bevor die AWO selbst die Wohlfahrtsschule 1925 in Berlin begründet, dafür sorgt, dass Menschen, junge Menschen, die diese Schule, eine Wohlfahrtsschule besuchen möchten, sich aber nicht leisten können, die das dann finanziert bekommen dadurch. Und am Ende liegt der Arbeiterwohlfahrt eigentlich der Gedanke an Solidarität und Selbsthilfe zugrunde. Zwei Sachen, die Marie Juchat schon, ja, die sie eigentlich während des Ersten Weltkrieges gelernt hat und wo sie gesehen hat, dass das oder wo ihre Ansicht gewachsen ist, das kann den Menschen helfen.
Wir schauen Richtung Ende der Weimarer Republik. Wir wissen alle, das endet im Nationalsozialismus. Wie sieht Marie Juchatsch die über die 1920er wachsende NS-Bewegung?
Ja, auch da wissen wir wieder relativ wenig. Also man muss dazu sagen, dass eigentlich alle weiblichen Abgeordneten, egal welcher Partei sie angehörten, die NSDAP hatte nämlich keine weiblichen Abgeordneten. Alle diese Frauen haben die NSDAP-Frauenpolitik abgelehnt. Und haben die NSDAP kritisch gesehen. Also es gibt, ich weiß, von ein oder zwei Abgeordneten, die später versucht haben, Mitglied der NSDAP zu werden. Das sind aber zwei von 111 und alle anderen, also manche Frauen waren auch schon gestorben, als erst 1933 der Nationalsozialismus an die Macht kam. Aber viele haben es eben abgelehnt und sie haben es aber auch vor allem, muss man dazu sagen, aus politischen Gründen abgelehnt. Also sie selbst haben eben einfach einer anderen Partei angehört. Das heißt, dass die Ablehnung unter den weiblichen Abgeordneten des Reichstages so groß war und auch eben bei Marie Juchatsch, hatte halt am Anfang auch immer noch damit zu tun, dass es eine andere Partei war und dass man im Wahlkampf natürlich die anderen Parteien angegriffen hat und natürlich darauf hingewiesen hat, was einem selbst wichtig ist und was die anderen Parteien nicht machen. Ja, aber Marie Juchatsch veröffentlicht dann auch, es gibt zwei, drei Artikel, in denen insgesamt die Frauen innerhalb der SPD sehr deutlich machen, dass sie schon die Frauenpolitik, also die nicht vorhandene Frauenpolitik der NSDAP und dieses Frauen zurück an den Herd, dass sie das ablehnen im Grunde, das wird eigentlich schon sehr früh sehr deutlich. So viel Äußerungen von Marie Juchatsch gibt es dazu nicht. Sie wird dann 1933 ja flüchten. Ich möchte nur noch ganz kurz etwas zur Vorgeschichte erzählen, weil nämlich eben nochmal der Emil Kirschmann wichtig werden wird. Denn Schwester Elisabeth heiratet 1922 Emil Kirschmann und dann bezieht sie zusammen mit Marie Juchatsch ein Haus in Berlin-Köpenick, also ein kleines Haus mit Garten. Sie können dahinter schön spazieren gehen. Und in der Nachbarschaft wohnen dort vor allem Sozialdemokratinnen und Kommunisten. Und vielleicht hat der ein oder andere auch schon mal von der Köpenicker Blutwoche gehört. Das sind nämlich die Nachbarn von Marie Juchatsch, die da von Nazis abgeholt werden und angegriffen werden. 1930 stirbt die Schwester von Marie Juchatsch, Elisabeth, dann sehr überraschend. Die ist nämlich im Wahlkampf zusammengebrochen, nachdem sie auf einer Versammlung gesprochen wird, die von Nazis gestört wurde. Man weiß nicht so richtig, was jetzt die Umstände davon waren. Aber einige Tage später stirbt Elisabeth Kirschmann-Röhl dann danach. Und damit verliert Marie Juchatsch 1930 eigentlich ihre engste Wegbegleiterin und Vertraute. 1933 im März stimmt Marie Juchatsch dann eben auch gegen das Ermächtigungsgesetz und danach wird sie gewarnt vor der Gestapo und flüchtet dann zunächst ins Saarland. Und zwar auch gegen den ausdrücklichen Willen des SPD-Parteivorstandes, der nämlich nur die wichtigsten Köpfe nach Prag ins Ausland gebracht hat, wo der Exilvorstand der SPD begründet wird. Und man hat die Frauensekretärin jetzt nicht als wichtig genug empfunden, dass die jetzt unbedingt, deren Position jetzt unbedingt sozusagen aufrechterhalten werden müsste. Also es wäre jetzt nicht so schlimm, wenn sie in Deutschland nicht mehr erreichbar wäre für den Exilparteiverstand, was Marie Juchatsch tief verletzt hat. Und genau, sie geht dann eben nach Saarbrücken, errichtet da einen Mittags- und Abendtisch ein, der zum Anlaufpunkt politischer Immigranten wird. Also dieses anderen Menschen helfen, obwohl es ihr selbst nicht gut geht und obwohl sie selbst geflüchtet ist. Das zieht sich aus Marie Juchatsch irgendwie nicht so richtig raus. hilft der anderen, bekommt auch Hilfe unter anderem von ihrem Sohn, aber zum Beispiel auch von Johanna Kirchner, die ja später sich dem französischen Widerstand anschloss und dann hingerichtet wird als Widerstandskämpferin. Und 1935, nachdem denn das Saarland wieder zurück ins Deutsche Reich kehrt, flüchtet sie ins Elsass zusammen mit Emil Kirschmann, dem Witwe ihrer Schwester, und Käthe Fay, das ist die spätere Ehefrau, zweite Ehefrau von Emil Kirschmann. Sie leben dann gemeinsam einen großen Immigrantenhaushalt und alle drei beteiligen sich dann gemeinsam auch an der illegalen politischen Arbeit und dann dem Widerstand in Frankreich gegen die Nazis. Und dann 5 Jahre später, im Juni 1940, fliehen die drei dann ins unbesetzte Frankreich und finden da Unterschlupf bei Bauern. Also sie werden von diesen Bauern versteckt. Und 1941 erhielt dann Marie Juratsch, aber auch die anderen beiden, also Emil Kirschmann und Käthe Fay, die Ausreisegenehmigung, also die Reisegenehmigung, und dann reisen sie über Marseille und Martinique nach New York in die USA und bleiben dort erst einmal im Exil. In den USA muss Marie Juratsch, die jetzt ja auch schon nicht mehr die Jüngste ist, erstmal Englisch lernen. Und sie hört bis Kriegsende nichts mehr von ihren beiden Kindern und auch nichts von ihrem Neffen, muss sich Arbeit suchen, um sich das Leben finanzieren zu können, findet da aber auch Kontakt zu Freunden aus Berlin und zu Bekannten aus der SPD. Also zum Beispiel auch ihre vormalige Fraktionskollegin Toni Sender ist dann in New York und protestiert dort auch gegen die Nazis und versucht, die Amerikaner darauf aufmerksam zu machen, was die Nazis wollen und was sie sind. Das ist noch bevor die USA in den Krieg einsteigen. Und eigentlich hört den deutschen Exilanten keiner so richtig zu in den USA. Keiner will etwas mit diesem Krieg zu tun haben. Und sie laufen da quasi, also sie protestieren richtig mit Schildern und so weiter vor deutschen Kinos, wo dann auch die deutsche Tagesschau gezeigt wird. Oder die Wochenschau hieß es ja damals noch. Und ja, keiner beachtet sie so richtig. Und im Gegensatz zu Marie Juratsch, die ja später zurückkehren wird nach Deutschland, wird Toni Sender zum Beispiel in den USA bleiben und in New York und wird für die Vereinten Nationen arbeiten und wird niemals nach Deutschland zurückkehren, weil sie das einfach nie, die Art und Weise, wie sie gehen musste, nämlich dieses Flüchten vor den Nazis, im Grunde auch vor den Deutschen, die sie ja also eine große Mehrheit unterstützt haben, gar nicht verwinden konnte.
Wie ist denn dann das Verhältnis von Marie Juratsch zur neu gegründeten BRD? Wie kommt sie in diesem neuen Westdeutschland an?
Ja, also im Grunde eigentlich sehr spät. Also Marie Juratsch ist zum Beispiel an der Neugründung der Arbeiterwohlfahrt und der SPD nicht beteiligt. Sie steht im Fall der AWO ratgebend und in ständigem Briefkontakt mit Lotte Lemke, die das eben organisiert. Und Marie Juratsch organisiert dann von New York aus Pakete mit Hilfslieferungen und erhält dann auch Kontakt zu Elsa Brandstüm, die ja diese Care-Pakete dann organisiert, wo sie später auch diese Organisation dazu gründen wird. Und Marie Juratsch verlässt die USA erst im Dezember 1948, weil sie bis dahin eben diese Hilfspakete organisiert hat und diese Hilfslieferung organisierte von allem Möglichen, was in Deutschland fehlte. Hat sie versucht, in den USA aufzutreiben, hat Geld gesammelt und es als Pakete dann zu Familien von Sozialdemokraten, die Hilfe benötigten, oder eben auch zu Organisationen wie der AWO geschickt. Und sie vermutet eben, wenn sie früher, also zurück nach Deutschland gekehrt würde, dass diese Hilfslieferung dann eben also nicht mehr weiterlaufen würde und es einschlafen würde. Es mehren sich dann bis 1948 die Bitten darum, dass sie doch bitte zurückkommen möge, insbesondere durch Lotte Lemke. Und sie kehrt dann ohne Emil Kirschmann zurück, der nämlich seit Mitte 1948 sehr schwer krank ist und um den sich auch zuvor einige Monate dann gekümmert hat. Und er wird auch ein paar Monate nach ihrer Ankunft in Deutschland sterben. Es führt sie aber auch nach Deutschland die Sehnsucht und die Heimweh nach ihren Kindern, die sie eben 5 Jahre oder mehr als 5 Jahre mittlerweile nicht gesehen hat und von denen sie auch kaum etwas gehört hat. Und sie möchte auch gerne der neuen Generation in der Arbeiterwohlfahrt ihre Erfahrung anbieten und versuchen, dort zu helfen, wo sie helfen kann. Aber sie legt auch sehr schnell fest, dass sie eben nur noch sich der AWO widmen möchte und nicht mehr politisch tätig sein möchte. Und das hat aber auch, was ist nicht nur unbedingt ihr freier Wille, sondern es hat auch viel damit zu tun, dass zwischen den geflüchteten Sozialdemokraten im Exil und denen, die geblieben sind, die sozusagen die ganzen 12 Jahre irgendwie mit diesem System leben mussten und im Widerstand vielleicht auch waren, dass sie sich voneinander entfremdet haben. Also die Gebliebenen haben die Exilanten immer als, ja, also die wollten halt 1933 quasi wieder ansetzen mit ihren politischen Ansichten. Und die geblieben sind, haben sozusagen ihre Ansichten ein bisschen weiterentwickelt und haben, ja, die wussten sozusagen eigentlich im Grunde des Tages wussten sie eben, was in Deutschland wirklich gerade los ist und nicht wie die Exilanten, die dann von außen wieder dazukommen, die eigentlich gar nicht die Lage erstmal kennen. So die Ansichten von denen. Genau. In Empfang genommen wird sie dann im Januar 1949 von Lotte Lemke und Hertha Gotthelf, also quasi ihren quasi Nachfolgerin in SPD und bei der AWO, und von ihrer Tochter Charlotte Juchat. Und in den nächsten Jahren folgt sie sehr, 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 sehr vielen Bitten, an Konferenzen, Versammlungen und Treffen teilzunehmen. Also sie reist da wirklich von einem zum nächsten, bis es ihr in den 1950er Jahren allmählich gesundheitlich zunehmend schlechter geht. Aber sie arbeitet auch immer noch vom Krankenbett aus. Und sie veröffentlicht noch ein Buch, über das ich auch ganz kurz gerne noch sprechen möchte, denn sie hat nie eine Autobiografie geschrieben. Es gibt ein paar Kurzseiten, in denen sie sich zurückerinnert, die aber auch eben nicht die Weimarer Republik und alles danach Passierte umfassen, sondern nur sozusagen ihr Aufwachsen und der Beginn ihrer politischen Tätigkeit, ihre Politisierung umfasst. Und sie hat dieses Buch den Vorkämpferinnen ihrer Partei gewidmet, die bereits verstorben sind. Und das Buch heißt nämlich, sie lebten für eine bessere Welt. Und da schreibt sie unter anderem über die schon verstorbenen Clara Bohm-Schuch oder Toni Pfülf und viele weitere Frauen, um an sie zu erinnern. Und ja, darunter sind viele vergessene Sozialdemokratinnen, die sehr, sehr, sehr bekannt waren, über die wir ohne dieses Buch auch teilweise heute nur sehr wenig wissen würden. Also ein sehr wichtiges Buch. Aber Friedrich Steinfurt zum Beispiel schreibt in einem Brief an sie, dass Marie Juchat doch eine wichtige Sozialdemokratin in ihrem Buch vergessen hätte, nämlich sich selbst. Und Marie Juchat stirbt dann 1956 in Düsseldorf in ihrer Wohnung. Gepflegt hatte sie in den letzten Jahren Käthe Kirschmann-Fee, also die Witwe von Emil Kirschmann. Die hat sie gepflegt und die wird auch das Grab von Marie Juchat, Schwester Elisabeth und Tochter Lotte sich in den Jahren kümmern. Also sie ist Anfang der 2000er erst gestorben. Bis dahin wird sie sich auch um dieses Grab kümmern. Also dieser familiäre Zusammenhalt auch mit der zweiten Frau ihres Schwagers war sehr, sehr, sehr eng. Und das zeichnet die Familie Juchat-Schröll-Kirschmann durchaus aus.
Abgesehen von diesem Podcast, abgesehen von deinen Posts auf Instagram, wie wird noch an Marie Juchat heute erinnert?
Ja, im Grunde fast gar nicht. Also wie gesagt, Marie Juchat hat erst ganz am Ende ihres Lebens angefangen, ihre Lebenserinnerungen niederzuschreiben und sie kommt dann auch nicht mal bis zum Anfang ihrer politischen Tätigkeit. Unter dem Vorwort, das finde ich ganz interessant, ihrer Lebenserinnerungen schreibt sie, dass ihr eigentlich niemals der Gedanke gekommen sei, ihre Erinnerung aufzuschreiben. Denn, und das finde ich total spannend, wie sie sich selbst einschätzt, es sei ihr vermessen erschienen und ihr Schicksal sei dafür gar nicht bedeutend genug gewesen, dass sie irgendwie daran gedacht hätte, ihre Lebenserinnerung aufzuschreiben und erst sehr spät angefangen hat, weil sie immer wieder gebeten wird, das doch zu tun. Marie Juchat ist, wie auch alle weiteren Parlamentarierinnen, wenn wir vielleicht Clara Zetkin etwas aussparen, sehr wenig erforscht, relativ wenig erforscht. Im Gegensatz zu den wichtigen Männern der deutschen Geschichte auf jeden Fall nicht weit genug erforscht. Nennen möchte ich auf jeden Fall das Buch von ihrem Neffen, Fritz Michael Röhl. Das ist der Sohn von Elisabeth Kirschmann Röhl. Der hat ein sehr ausführliches Buch über sie geschrieben. Und aber auch insbesondere die Arbeit von Lydia Struck, die im letzten Jahr den Fluchtweg von Juchat zum Beispiel nachverfolgt hat und darüber auf ihrer Website berichtet hat, die aber auch schon ein Buch für die AWO über Marie Juchat geschrieben wird, mit der sie eben auch verwandt ist. Ende ist es dann doch wieder die Familie, die an Marie Juchat erinnert. Also klar, die SPD erinnert immer gerne mal am 19. Februar an die erste Rede, wahlweise auch noch an die Gründung der AWO durch sie. Ansonsten findet die Erinnerung aber sehr, sehr, sehr selten statt. Zum Beispiel 2018, 2019, als die Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland 100 Jahre her ist, las man hier und da ausführlichen Artikel über Marie Juchat und ihre Kolleginnen, teilweise auch erstmals in der breiteren Presse. Aber im Schulunterricht wird meistens keine von ihnen als Parlamentarierin behandelt, wenn sie überhaupt erwähnt werden. Und was ich persönlich sehr schade finde, in Büchern über den Reichstag, auch von HistorikerInnen und die Weimarer Republik, in den meisten Fällen wird sie gar nicht, wenn überhaupt, nur knapp erwähnt. Also die Arbeit von Marie Juchat mit der AWO und der Frauen im Reichstag fällt hinten über in den allermeisten Betrachtungen von HistorikerInnen, die sich im Allgemeinen mit der Weimarer Republik oder dem Reichstag beschäftigen, was ich tatsächlich sehr schade finde. Genau, und dadurch, dass es über den Historikern dann nicht erwähnt wird, findet es aber auch in den weiteren Medien kaum statt oder gar nicht statt. Es gab, ich glaube, eine Dokumentation zur Einführung des Frauenwahlrechts vom MDR, in dem Juchat kurz vorkommt. Ansonsten gibt es aber zum Beispiel keine Dokumentation über Marie Juchat und man fragt sich, warum diese Frauenrede, das ist demokratisch eigentlich so wichtig für uns, warum gibt es keine Dokumentation oder etwas Breitenwirksames darüber? Und das ist eigentlich auch für mich ein bisschen der Grund gewesen, warum ich meinen Kanal 2019 angefangen habe. Nämlich, dass ich fand, irgendwie, ich fand es schade, dass man über diese Frau nicht gesprochen hat, dass man kaum etwas gefunden hat. Es gab hier und da Initiativen, keine Frage. Aber irgendwie habe ich mir gedacht, ich fände es schön, irgendwie mehr über die zu erfahren. Und ich habe nichts gefunden, was das irgendwie gestillt hat. Und es habe damals auch erstmal ich habe nach Büchern gesucht, wo über diese Frauen geschrieben wird. Und ich habe sehr wenig gefunden. Mittlerweile weiß ich habe sehr wenig gefunden, weil es teilweise Bücher gibt, die in den 50er, 60er, 70er, vielleicht noch die 80er Jahre entstanden sind, wo ein paar Biografien vorkommen. Und in den letzten paar Jahren hat sich das auch definitiv gebessert. Und es gibt immer mehr Bücher über diese Frauen, die im Reichstag saßen, eben auch über Marie Juchacz. Aber zum Beispiel die Biografie durch Historiker verfasst über Marie Juchacz gibt es einfach zum Beispiel bis heute noch gar nicht.
Wenn du auf deinem Instagram-Account über sie postest oder generell, wenn du auf deinem Instagram-Account über Frauen aus den Parlamenten postest, was sind da die Reaktionen? Was kommt da an dich zurück?
Es kommt ein bisschen darauf an, was die Frau noch außerhalb des Parlaments gemacht hat, sag ich mal. Also wenn die Frau zum Beispiel noch im Widerstand war, dann merke ich schon, dass das Interesse sehr viel größer ist als einer Frau, die vielleicht auch schon einfach, die vorher verstorben ist. Das Interesse ist auf jeden Fall sehr groß an den Frauen, die im Reichstag saßen. Also zum Beispiel auch von Frauen, die heute selbst politisch aktiv sind, weil das natürlich am Ende des Tages Vorbilder sind, die einen Weg geebnet haben, damit Frauen weiterhin im Parlament sitzen, Frauen immer noch wählen können. Die aber auch sozusagen geschafft haben, dass Frauen ernst genommen werden im Parlament in ihrer Aufgabe als Politikerin. Und die auch eben am Ende des Tages mit den gleichen Problemen zu kämpfen hatten. Also wer kümmert sich um das Kind, während sie politisch tätig sind? Mit wem kann man sich austauschen? Welche Themen gibt es? Wie wir schon gehört haben, Paragraph 218, 219 ist damals schon Thema gewesen, ist es heute immer noch, 100 Jahre später. Ja, das Interesse ist eigentlich bei den Frauen eigentlich immer sehr, sehr groß. Instagram hat ja immer so seine Falltücken, wann mal viel gelesen wird und wann wenig gelesen wird. Aber ich würde sagen, grundsätzlich sind das ja auch alles Frauen, die nicht nur im Parlament gewirkt haben, sondern auch weit darüber hinaus. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an Ellen Ammann denke, die 1923 den Hitlerputsch verhindert hat und was heute kaum jemand weiß. Oder auch an die Rolle von Luise Schröder denke, die sie geführt hat innerhalb der SPD-Fraktion, die zum Nein oder zur Teilnahme an der Abstimmung über das Ermächtigungsgesetz geführt hat, was eben auch selten erwähnt wird. Dann sind gerade die Sachen sozusagen, wo man eigentlich im Großen und Ganzen weiß, was passiert ist und was so in dieses Große und Ganze geht und was die spezielle Rolle von Frauen waren, die später im Parlament gesessen haben oder schon im Parlament gesessen haben in der Zeit, das, was die Leute am entspanntesten eigentlich finden. Und da gibt es eigentlich noch so viel zu entdecken und so viel zu erzählen, dass mir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch nicht so schnell langweilig werden wird. Musik.